Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Reihe Relate, Rethink, React vom Institut für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Heidelberg. Heute habe ich die große Freude, im Unverpacktladen Annas Unverpacktes sein zu dürfen. Zu einem kurzen Interview mit dem Ladenbesitzer Andreas Wille. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Andreas.
Ja, ich freue mich, dass ihr das Interesse habt und dass du da bist.
Gerne. Also, bei uns am Institut ist es gang und gäbe, dass man sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt und zusammen diskutiert. Daraus ist auch unsere Veranstaltung Relate, Rethink, React entstanden. Ein Thema, das eigentlich in jedem Kurs immer und wieder aufkommt, ist Nachhaltigkeit und Minimalismus. Deshalb widmet sich unsere Veranstaltung in diesem Jahr auch dem Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus. Weniger ist mehr, aber erst nachhaltig ist genug. Die Veranstaltung findet am 3. November 2021 statt. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen.
Dankeschön.
Nachhaltigkeit ist ja ein unfassbar präsentes Thema in unserem Leben. Man könnte fast sagen, man kommt heutzutage eigentlich nicht mehr drumherum. Egal ob soziale Medien, Nachrichten oder Netflix, Zero Waste trifft man ja heute überall an. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass dabei eigentlich fast jeder seine eigene Definition von Nachhaltigkeit hat. Daher auch meine erste Frage. Wie würdest du denn Nachhaltigkeit und Minimalismus für dich definieren und was bedeuten dir Nachhaltigkeit und Minimalismus denn persönlich?
Ich komme jetzt an der Stelle nicht aus der Wissenschaft, deswegen kann ich nicht mit einer Definition von Nachhaltigkeit dienen. Im Zweifelsfall kann man das ja auch leicht nachschlagen. Ich glaube, das ging mal mit irgendeinem Förster oder sowas los, der sich über die Waldbewirtschaftung Gedanken gemacht hat. Für mich persönlich und auch hier für den Laden begreife ich Nachhaltigkeit schon als größeres Konzept, wo ich versuche, möglichst viel halt auch zu berücksichtigen. Das heißt, klar, Annas Unverpacktes, also der Name ist erstmal Programm, also es geht darum, Müll zu vermeiden in Form von Verpackungen, die man spart, aber es ist für uns natürlich noch viel mehr. Also wir wollen, ich würde nur so ein paar Sachen kurz stichwortartig aufgreifen. Also wir schauen drauf, dass die Ware, die hierher kommt, unabhängig von der Verpackung, um die wir uns bemühen, aber eben auch noch kurze Wege nimmt, dass wir gebündelte Lieferungen kriegen. Es gibt hier den Strom, den wir haben, das ist Ökostrom von den von der Energiegenossenschaft Heidelberg. Ich persönlich habe kein Auto, ich esse kein Fleisch. Das sind so Themen, die für mich dann eben auch mit dazukommen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch mit vielen persönlichen Empfindungen quasi aufgeladen und natürlich auch durch Bilder unterstützt. Also es gibt so Sachen wie Plastik sparen, das ist natürlich das, was viele Leute am meisten anspricht. Wir versuchen auf der anderen Seite natürlich auch da mehr zu sehen und zu gucken halt. Also ich würde jetzt auch nicht zum Beispiel Kunststoff als den Teufel darstellen, sondern eben auch schauen, an welchen Stellen ist Kunststoff vielleicht auch wirklich eine gute Wahl. Also das heißt, hier gibt es kein Plastikverbot, trotz des Wunsches eben Kunststoffe zu vermeiden. Aber ich sag jetzt mal, der Austausch durch andere Materialien ist nicht unbedingt der richtige Weg, sondern im Idealfall eben wirklich das komplette Vermeiden halt von Verpackungen. Also auch die Papierverpackung ist durchaus ein Problem halt. Mhm. Und das sind so Themen, die mich beschäftigen. Und klar, das Thema Minimalismus, ich muss ganz ehrlich sagen, damit beschäftige ich mich jetzt nicht direkt. Das kommt eher so mit diesem Nachhaltigkeitsthema. Also ich würde an der Stelle schon sagen, dass ein Konsumverzicht, wenn man es ganz radikal sieht, natürlich immer der beste Weg ist, auch Verpackung zu sparen und Müll zu sparen. Also ganz klar. Und das ist natürlich was für uns auch wichtig ist, dass wir auch Materialien, die hier ankommen, versuchen weiter zu nutzen halt. Ne? Das sind so Themen, Geräte, die wir anschaffen, möglichst lange zu nutzen. Also als Beispiel, wir haben eine Kasse, die kann längst nicht alles, was man vielleicht von der Kasse gerne hätte, aber die Kasse ist da und die soll jetzt einfach auch so lange genutzt werden, wie sie funktioniert halt. Ne? Das so als
Ich finde, das ist auch ein
kleiner Punkt.
Gutes Stichwort, denn man muss ja nicht auf alles verzichten. Es geht eher darum, dass man nur das sich anlegt, was nötig ist, und die Sachen dann aber auch wirklich so lange benutzt, bis man sie nicht mehr benutzen kann.
Auf jeden Fall.
Genau. Dann zur nächsten Frage. Ich habe selbst einen Bekannten, der einen Unfallverkladen eröffnen wollte, und der war dann aber so erschlagen von der Bürokratie und auch ehrlich gesagt vom Finanziellen. Er hat es dann irgendwann an den Nagel gehängt.
Schade.
Sehr schade.
Aber vielleicht kommt da noch mal eine Gelegenheit.
Ja, wer weiß. Genau, also meine Frage ist, es ist ja ein großer Schritt, so einen Unfallverkladen zu eröffnen oder auch zu betreiben. Mhm. Was waren denn deine Beweggründe, bei denen du gesagt hast, ja, ich mache das jetzt?
Also in meinem Fall ist es nochmal ein bisschen spezieller, als es vielleicht bei anderen Gründungen ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass es mir in vielen Dingen leicht gemacht wurde. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, was Gründer auch so für Fragen haben. Ich habe viel Kontakt auch zu anderen Unverpacktläden und auch zu Unverpacktläden in Planung. Kriege ich mit, was da so für Schwierigkeiten auftauchen. Da muss man kurz, wie es hier war, in die Geschichte des Ladens schauen. Also anders unverpackt ist, da könnte man vielleicht auch vermuten, dass es nicht einen direkten Weg zu mir gibt, weil ich bin Andreas und nicht Anna. Anna hat den Laden 2015 gegründet, und als Anna 2018 jemanden gesucht hat, der ihn fortführt, hat sie mit einem kleinen Zettel an der Schaufensterscheibe kundgetan, dass sie aufhört und jemanden sucht. Und da ich hier eingekauft habe, ist mir der Zettel ins Auge gefallen, und dann habe ich auch nicht sofort gesagt, oh ja, das mache ich, aber trotzdem hat es irgendwie so einen Gedankengang bei mir angestoßen, und ich habe drüber nachgedacht und habe dann Anna angeschrieben und habe so mit diesem Gedanken gespielt, natürlich mit den Fragen, also kann man davon leben, wie viel Arbeit steckt da drin, wie aufwendig ist das, und habe mich nach und nach damit auseinandergesetzt und bin auch da so ein bisschen reingewachsen. Aber ich sage jetzt mal, viele Themen wie geeignete Immobilie finden, Regale finden, die Behältnisse finden, sich mit den Bestimmungen der Hygiene auseinanderzusetzen, finanzielles, also Sachen, okay, nee, finanzielles, damit musste ich mich schon beschäftigen, aber bestimmte Sachen, bis man so einen Laden ins Laufen kriegt, wurden mir netterweise an der Stelle abgenommen, und ich habe auch wirklich einen großen Respekt vor all denen, die vor dieser Aufgabe stehen und sich dieser Aufgabe zutrauen. Und das nachher auch meistern. So gesehen, ja, für mich war es leicht her, aber natürlich auch nicht total leicht. Und es ist auch immer noch nicht leicht, aber ich mache es sehr gern.
Sehr schön, freut mich zu hören. Genau, also die nächste Frage ist eigentlich nicht wirklich eine Frage. Kannst du mir einfach einmal grob das Konzept vorstellen vom Unverpacktladen? Also was macht Annas Unverpacktes aus? Was ist eure Philosophie?
Genau, also wie schon quasi als Antwort auf die erste Frage gegeben. Das Unverpackt steht quasi im Vordergrund. Hin und wieder kommt die Frage, wie kommen denn die Sachen hier auch an? Was auch eine sehr berechtigte und eine sehr wichtige Frage ist an der Stelle. Ist Unverpackt nicht mehr unverpackt, weil natürlich die Produkte, die hier ankommen, in irgendeiner Art und Weise gelagert werden müssen, da wo sie produziert wurden, dort wo sie vielleicht auch zwischengelagert werden, sie müssen transportiert werden können, sie müssen angefasst werden können, sie müssen geschützt sein, gerade Lebensmittel und bestimmte Lebensmittel haben da auch besondere Bedürfnisse, ne? Also sie dürfen meinetwegen keinen Kontakt mit Sauerstoff kriegen oder wenig, sie müssen bestimmte, wenn sie fettig sind, dürfen sie andere Produkte nicht anfetten, sie dürfen nicht irgendwo kleben bleiben etc. Also da gibt es schon so ein paar Punkte, das heißt, da wird einem, glaube ich, relativ schnell klar, dass es da ohne Abwesenheit von einem Produktschutz nicht geht. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie kann man das so gut wie möglich gestalten, damit das ganze Konzept nachher auch sich noch zu Recht unverpackt nennen darf. Ne? Das heißt dann für uns eben, dass wir schauen, dass wir möglichst große Gebinde beziehen, weil die große Verpackung im Gegensatz zu vielen kleinen Verpackungen immer eine Materialersparnis bedeutet. Und dass wir schauen nach Möglichkeit eben nachhaltige Materialien. Und da kommen wir wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist Nachhaltigkeit? Da ist viel natürlich auch gefühlte Nachhaltigkeit. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und wir sind glücklicherweise auch in einem Projekt hier mit zwei Instituten aus Heidelberg, InnoRedux. Und das IFOI hat dazu zum Beispiel Ökobilanzen für Verpackung erstellt, wo einem da auch nochmal geholfen wird, das ein bisschen besser einschätzen zu können, welche Verpackungen wirklich nachhaltiger sind als andere. Dann eben auch dass wir in Mehrweggebinden versuchen, Sachen zu kriegen. Also das heißt, dass die Verpackung dann, wenn sie schon da ist, wenigstens so oft wie möglich genutzt wird. Also das sind dann in der Regel eben Mehrwegeimer, die wieder zurückgehen, gespült werden, wieder befüllt werden. Und das ist alles noch nicht lang genug etabliert, deswegen gibt es noch nicht total sichere Zahlen, aber sagen wir mal, die schaffen sicherlich Durchläufe von mindestens 10 Befüllungen halt. Ne? Also das heißt, da werden die Verpackungen, da lohnt sich das auf jeden Fall, solche Verpackungen einzusetzen. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie die Frage eigentlich gestellt war, ob ich schon alles beantwortet habe, haben die das Konzept, genau, aber jetzt habe ich erstmal nur die Seite, unsere Seite kurz skizziert, was ja eigentlich viel wichtiger ist, das ist, wie man hier einkauft. Ne? Also die meisten Leute, die hierher kommen, zumindest wenn sie sich mit dem Konzept schon mal beschäftigt haben, das kennen und eine Weile hier waren, die kommen einfach mit ihren eigenen Verpackungen, um Verpackungen zu sparen. Was das für Verpackungen sind, ist mehr oder weniger egal. Das bleibt unseren Kundinnen und Kunden überlassen, was sie für sich praktisch finden. Man muss sich überlegen, kann ich die Sachen darin gut transportieren, dass mir die Lebensmittel nicht unterwegs irgendwie in der Tasche auslaufen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass es nicht zu schwer ist, dass es nicht kaputt geht, dass es, wenn es Sachen sind, die ich zu Hause dann wieder in meine eigenen Gefäße vielleicht nochmal umfülle, dass sich das gut umfüllen lässt, oder wenn es Sachen sind, die ich zu Hause aufbewahre, dass die eben dementsprechend nicht zu groß, zu schwer und so weiter sind. Das hängt davon ab, wie oft man hier vorbeikommen kann, was man so für Wege hat, ne, was man bereit ist zu tragen. Das sind so Sachen, die dabei eine Rolle spielen. Und dann startet in der Regel der Einkauf hier, dass man an die Waage geht, die wir zur Verfügung stellen, dass man das Gewicht seiner Verpackung wiegen kann, damit wir nachher an der Kasse dieses Gewicht abziehen, damit die Leute eben nur den Inhalt bezahlen, das Nettogewicht. Das ist so ein ganz klassisches Bild im Unverpacktladen halt. Ne? Wiegen, füllen, zur Kasse kommen, wir wiegen wieder, und damit ist der Vorgang eigentlich schon abgeschlossen.
Ja, man merkt auch, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, wie es sich die meisten Leute vorstellen, weil ich denke, da ist immer so eine gewisse Hemmschwelle. Man hört Unverpacktladen, stellt es sich extrem komplex vor. Man muss irgendwas beachten, aber eigentlich, man bringt seine eigenen Behältnisse mit und dann kauft man ganz normal ein. Also ich hoffe auch, dass wir mit dem Podcast Leuten auch so ein bisschen die Angst vor Unverpacktläden nehmen können, denn ich denke, viele würden gern einkaufen, aber haben eben diese Hemmschwelle.
Ja, also ich meine, das ist auch letztendlich, ja, also mittlerweile gibt es seit, also den ersten Unverpacktladen in Deutschland gibt es seit 2014. Das heißt, es ist noch eine relativ junge Art des Einkaufens, und ich sag mal, in einem Supermarkt einzukaufen, das hat man als kleines Kind schon das erste Mal vielleicht gemacht oder war dabei, und das hat man irgendwie Stück für Stück auch gelernt. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, den Einkaufswagen durch den Laden zu schieben, die Sachen in Verpackung reinzupacken, als das, was man hier hat. Also da muss man sich auch erstmal mit beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk. Und was für mich auch wichtig ist, das ist jetzt nicht Nachhaltigkeit und auch nicht Minimalismus, aber das ist auch die Art des Ladens halten, das ist auch auf jeden Fall auch von der Atmosphäre her ein anderes Einkaufen. Also man lernt die Leute irgendwie auch kennen, man kann Leuten leicht helfen. Also es ist jetzt so gesehen wesentlich einfacher und leichter, weil eigentlich wir immer da sind.
Schön. Genau, also das war ein Klischee, dass Unverpacktläden eben komplexer sind als normale. Und ein weiteres Klischee, was wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, ist, dass Unverpacktläden teurer sind als normale Läden. Könntest du mir dazu was sagen? Vielleicht auch speziell in Bezug auf CO2-Preise. Also, dass man eigentlich die Kosten auch noch trägt von CO2, wenn man eben günstiger einkauft.
Okay, also ich kann jetzt wenig zur Preisgestaltung von Discountern was sagen, aber natürlich zu unseren Preisen und auch wie sie einzuordnen sind und wie man sie vielleicht vergleichen kann. Also ich würde sagen, wenn man jetzt direkt vergleicht, wird man hier sicherlich Produkte finden, die teurer sind als woanders. Man wird aber auch sicherlich Produkte finden, wo man hier Geld sparen kann. Es ist nicht ganz so leicht zu sehen halt, und deswegen freue ich mich auch, wenn ich es erklären kann und wenn Leute uns daraufhin ansprechen. Man muss zum einen wissen, dass es alles Bioprodukte sind, also das wäre schon mal die erste der erste Punkt, der berücksichtigt werden muss, wenn man Preise vergleicht, dass man dann eben auch mit Biopreisen vergleicht. Das hatte ich vorher nicht erwähnt, aber das ist für uns natürlich auch Teil der Nachhaltigkeit. Ja? Also wir wollen keinen Müll in Form von Verpackung, wir wollen aber auch keinen Müll in Form von Chemikalien, die auf den Feldern und im Grundwasser und woanders halt landen. Ne? Also deswegen ist für uns Bio selbstverständlich an der Stelle. Dann ist noch ein Punkt, das hatte ich vorhin gesagt, eben der nach Möglichkeit kurzen Wege, das heißt Produkte, die es regional gibt, versuchen wir auch regional zu beziehen, was allerdings auch durchaus einen Einfluss auf den Preis haben kann. Also das heißt, dass meinetwegen Hirse aus Baden-Württemberg in der Regel teurer ist als Hirse aus der Ukraine. Also das liegt einfach daran, dass es an der Stelle Unterschiede in den Lohnkosten gibt, die ich nicht gut finde, und wir aber bewusst uns dann für das regionalere Produkt entscheiden, und dann kann es dann eben auch da mal zu höheren Preisen kommen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir vielleicht nochmal zu so einem kleinen Stückchen Minimalismus, hat man hier natürlich die Möglichkeit, beliebig kleine Mengen auch zu kaufen, was es bei einem eventuell höheren Grundpreis wieder zu einem günstigeren Einkauf machen kann, weil man eben von einem bestimmten Produkt nicht die feste Packungsgröße nehmen muss, die 500 Gramm oder das Kilogramm vielleicht, sondern man kann eben auch mal nur 100 Gramm kaufen, eine Handvoll, wie auch immer man es möchte, und hat dadurch auf jeden Fall eine Möglichkeit, Geld zu sparen, weil man eben nachher vielleicht nichts wegwirft, was einem irgendwann, wo man vielleicht schon gar nicht mehr weiß, was es ist halt, oder was dann vielleicht nicht mehr schmeckt oder wo irgendwann vielleicht Ungeziefer rangeht. Ne? Also das ist sicherlich ein Punkt, den man auch berücksichtigen kann. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass man vielleicht bei bestimmten Produkten, wenn der Geldbeutel nicht so groß ist, auch da vielleicht auf einfache Produkte zurückgreifen kann halt. Ne? Also man kann sich schon auch mit vielen Grundprodukten sehr günstig ernähren. Also sowas wie Hülsenfrüchte sind in der Regel nicht so teuer. Und wenn ich mir ein klein wenig Mühe mache, meinetwegen Kichererbsen, die sind, wenn man sie in einem Glas oder in einer Dose fertig gekocht holt, wahrscheinlich teurer. Bei uns kann man sie aber roh kaufen. Und wenn man die über Nacht einweicht, dann ist es auch sehr schnell wieder verfügbar.
Genau. Ich finde es auch vor allem für Studierende eigentlich ganz interessant, weil man denkt immer als Student, man hat kein Geld und Unverpacktläden sind nicht drin. Aber man kauft ja quasi für eine Person ein. Sprich, es macht sehr viel mehr Sinn, einfach nur, wie du sagst, 100 Gramm Nudeln zu kaufen, als eine Familienverpackung, die man dann eigentlich gar nicht leer bekommt eigentlich. Also an der Stelle auch nochmal für alle Studierenden, die denken, dass Unverpacktläden nichts für uns sind, ist es doch was für uns. Gut, dann auch schon zur letzten Frage. Die interessiert mich selber sehr, weil ich lebe selber auch vegan. Du verkaufst ja nur vegetarische und vegane Produkte im Laden, wie ich gesehen habe. Was verbirgt sich denn dahinter? Was war da dein Ansatz?
Ja, also das ist jetzt tatsächlich meinem eigenen Interesse, meiner eigenen Motivation geschuldet. Also mein Weg zum unverpackten Einkaufen und auch später dann eben unverpackten Verkaufen ist eigentlich ein sehr langer halt. Ich habe auch, als ich, das war 2000, habe ich das erste Mal in einem Bioladen eingekauft, und das war für mich auch erstmal so ein sehr neugieriges Reinkommen. Damals gab es auch noch nicht so viele Bioläden, und das war auch eher ein kleinerer Bioladen, also wo man sich dann schon nicht vielleicht von Anfang an wohlgefühlt hat, oder es war zumindest erstmal ungewohnt halt. Und daraus ist so Stück für Stück mehr geworden. Also am Anfang habe ich da meinetwegen nur Obst und Gemüse geholt, und das ist so nach und nach immer mehr, und hab mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, und dann kam eben auch irgendwann das Thema tierische Produkte auf, und ich habe bis dahin, ohne weiter darüber nachzudenken, auch Fleisch gegessen und tierische Produkte konsumiert, und irgendwann war es dann aber so weit, dass ich dachte, okay, ich will das nur noch aus biologischem Anbau haben. Und irgendwann war es dann aber auch so weit, dass das Thema Tierleid noch dazugekommen ist. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es mal, vielleicht geht's ja. Und glücklicherweise geht's. Also es ist für mich jetzt überhaupt kein Problem. Also ich vermisst dann nichts halt, ja. Also ich kann wohl aber schon auch den Gedankengang nachvollziehen, dass Leute denken, ihnen würde was fehlen. Aber ich kann nur dazu ermuntern, das einfach mal zu probieren. Das kann auch so viel Spaß machen. Man kann so viel Essen auch entdecken und so viele tolle Produkte und auch Zutaten und Gerichte entdecken. Und es ist für mich einfach auch ein schöner Nebeneffekt quasi, dass damit auch so viel Nachhaltigkeit dann verbunden ist. Und das würde ich jetzt sozusagen noch viel mehr so sehen, als damals der Gedankengang halt war. Ne?
Ja, es gibt ja eigentlich so viele Vorteile. Also Nachhaltigkeit, Tierleid, ist aber auch natürlich gesundheitlich
auf jeden Fall,
von Vorteil. Genau. Und eigentlich ist es auch bei jedem, mit dem ich jemals gesprochen habe, so, dass es eher ein schleichender Weg war. Mhm. Man fängt an, man lässt mal Fleisch weg, dann macht man irgendwie den sogenannten Meatless Monday. Und irgendwann lässt man Fleisch dann ganz weg, dann steigt man irgendwann auf Hafermilch um und so passiert es dann eigentlich. Und man merkt auch wirklich, es ist nicht schwierig. Und was ich aber auch immer wichtig finde, man muss ja nicht 0 oder 100% geben. Man kann auch wirklich, diesen Meatless Monday ist schon ein guter Schritt. Mhm. Oder dass man zum Beispiel Hafermilch trinkt, aber trotzdem noch seinen Lieblingsjoghurt hat zum Beispiel. Weil meiner Meinung nach sind kleine Schritte auch wichtig. Man muss nicht immer 100% geben.
Genau, also das sehen wir auch hier im Laden halt. Ne? Also wir haben Leute, die sagen einfach, komm, ich mache das einmal im Monat. Oder Leute, die sagen, ich kaufe hier halt nur die Haferflocken. Ne? Und die sind uns alle genauso lieb wie Leute, die hier ihren kompletten Bedarf decken halt. Ne? Also das ist total wichtig und für uns auch immer wichtig, dass wir auch einfach Ideengeber sind halt. Ne? Also dass wir zum Nachahmen dieser Form des Einkaufens einladen, die man eigentlich an so vielen Stellen machen kann, wo nicht Unverpacktladen drüber steht. Ne? Also man kann das genauso gut auch beim Bäcker machen. Also warum soll man da nicht mit seinem eigenen Beutel ankommen? Ne? Und das, was die Leute hier machen, geht eben da, das geht auf dem Markt, das geht an so vielen anderen Stellen.
Genau, muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren. Mhm. Genau, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Andreas, danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du so offen warst. Und für jeden, bei dem wir jetzt Interesse geweckt haben, Annas Unverpacktes ist in der Ladenburger Straße 37 und hat Dienstag bis Samstag von 10 bis 18:30 Uhr geöffnet. Schaut doch mal vorbei. Dankeschön.
Ich danke. Tschüss.